Das, was jetzt den Unterschied gemacht hat, ist wahrscheinlich China, die den Preis wirklich nach oben schieben wollten. Das hat mit dieser Seidenstraße zu tun, mit dem Belt Road. Und jetzt ist die große Frage, China offiziell hat 2400 Tonnen, aber inoffiziell haben sie wahrscheinlich schon viel mehr, oder? Und das werden sie dann wahrscheinlich an einem schönen Tag dann mal annoncieren. Ich gehe davon aus, dass jetzt ein Teil von diesem Flow Richtung China abwandert, weil eben in China auf einmal der bessere Markt ist. Selbst bei einem Goldpreis, der jetzt hier stehen bleibt bis Ende Jahr, bin ich der Meinung, dass die Goldminen noch mal irgendwo um die Bereich 25-30% nach oben gehen.
Ganz herzlich willkommen zum Rohstoff-Investor-Podcast. Ja, mein heutiger Gast war als Trader international für verschiedene Großbanken tätig, leitete einen Hedgefonds und ist seit 2011 Portfolio-Manager des AMG Goldminen Funds. Wir besprechen heute, weshalb der Goldpreis trotz der ETF-Outflows im Westen so nach oben geschnellt ist, was es mit der explodierenden Handelsaktivität in China auf sich hat und wie man schlau in diesen Sektor und in Minen und in physisches Gold und Silber selber investieren kann. Bernhard Graf, ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Noah.
Bernhard, wer ist dieser neue Käufer auf dem Goldmarkt?
Ja, das hat wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Genannt werden immer wieder die Zentralbanken und ich glaube, die Zentralbanken spielen eine sehr wichtige Rolle jetzt in diesem Zusammenhang. Die Zentralbanken kaufen aber nicht erst seit März dieses Jahres. Sie haben schon die letzten Jahre relativ große Mengen gekauft. Und ich glaube, das, was jetzt den Unterschied gemacht hat, ist wahrscheinlich China, die den Preis wirklich nach oben schieben wollten. Das hat mit dieser Seidenstraße zu tun, mit dem Belt Road, wo die Länder sich zusammentun. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine neue Währungsarchitektur. Das ist so ein bisschen der Plan und dafür spielt Gold eine Rolle.
Weshalb brauchen Sie für diese Belt Road mehr Gold?
Ja, die Idee ist ja so ein bisschen wie Bretton Woods, dass man spricht ja, dass es so ein Bretton Woods 2 Währung dann gibt. Das ist ein Währungsverbund. Und es will ja niemand, bis jetzt ist die Handelswährung im internationalen Markt ist der US-Dollar. Das ist irgendwo so nach wie vor 70-75% vom Welthandelsvolumen wird in US-Dollar abgewickelt. Und durch die Sanktionspolitik gegen Russland und jetzt auch Sanktionen gegen China überlegen sich natürlich diese Länder, können wir irgendwo eine andere Währung einsetzen für den internationalen Handel? Und da reichen wahrscheinlich 1000 Tonnen nicht, da braucht es schon ein bisschen mehr. Und ich glaube, China hat da die Führung darin übernommen. Und jetzt ist die große Frage, China offiziell hat 2400 Tonnen, aber inoffiziell haben sie wahrscheinlich schon viel mehr, oder? Und das werden sie dann wahrscheinlich an einem schönen Tag dann mal annoncieren.
Wir hatten uns über einen Chart unterhalten, der zeigt, wie die Handelsvolumina an der Shanghai Gold Futures Exchange sind. Die sind ziemlich, also begrenzt. Und dann in den letzten Monaten ist es einfach wie ein Hockeystick, einfach senkrecht nach oben in den Himmel. Wieso ist gerade jetzt diese Aktivität in China so extrem explodiert?
Also wieso genau jetzt, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir dem Datum näher, als wir denken, dass eben so was Neues kommt. Der Grund oder wie das so abläuft, der CEO von der Shanghai Stock Exchange oder Gold Exchange, muss man sagen, hat 2014 hat er gesagt, der Westen hat die Preismacht und der Osten ist der Konsument von Gold. Und das war jetzt über ein Jahrzehnt war das in etwa der Fall. Und ich denke, Shanghai wollte immer eine dominantere Rolle spielen in diesem Goldgeschäft. Und sie haben eigentlich schon über die letzten Monate oder die letzten Quartale haben sie in Shanghai immer ein paar Dollar mehr bezahlt oder ein bisschen Prämie bezahlt gegenüber London und New York. Und irgendwann mal merken das wahrscheinlich auch Händler und Banken und gehen dann halt, das Volumen verlagert sich. Also die Londoner Banken, das sind ja nur etwa 4-5 Banken, die das Goldgeschäft dominiert haben in der westlichen Welt. Die hatten so wie ein Monopol, oder? Der ganze Flow kam zu ihnen, die Minen verkaufen bei ihnen, die Hedgefonds kaufen bei ihnen. Also das, wenn du in dieser Position bist, dann bist du der Market Maker und weißt du, wie das geht. Aber wenn du auf einmal blind bist, wenn du den Flow nicht mehr hast, und ich gehe davon aus, dass jetzt ein Teil von diesem Flow Richtung China abwandert, dass die, weil eben in China auf einmal der bessere Markt ist. Und das ist auch zu begründen jetzt mit diesem Volume Spike. Also China hat definitiv über die Zeit jetzt da eine kleine Prämie bezahlt. Und dann wird es natürlich attraktiver für die internationalen Händler.
Was bedeutet ein besserer Markt? Hat das einfach mit dem Handelsvolumen zu tun, dass der Markt liquider ist? Oder wie definierst du das?
Also die Händler oder der Investor per se, die gehen immer zum besten Markt. Oder? Das sind mir so ein bisschen der liquideste Markt ist wahrscheinlich im Moment der Nasdaq, wo halt das größte Intraday-Handelsvolumen gehandelt wird. Und das ist im Gold, das ist jetzt nur eine Kategorie, aber das ist eigentlich das Gleiche. Man geht zu den Banken, wo man den besten Spread bekommt, wo man die besten Preise bekommt. Und das kann eigentlich nur jemand machen, der zentral mit vielen Kunden in Kontakt ist, sei es Käufer wie Verkäufer. Und der macht eigentlich den besten Markt. Also es ist immer, es gibt ja in der Zwischenzeit sehr viele Pools und so weiter, wo gehandelt wird. Und am Ende ist da, wo das größte Volumen ist, das ist da, wo die Musik spielt, ja.
Wenn wir uns das so wie einen Chart vielleicht überlegen und sagen, hier sind wir auf der linken Seite bei der kompletten Kontrolle durch LBMA Comics des Preises und irgendwann in x Jahren sind wir bei der Kontrolle durch Shanghai, sage ich mal. Wo auf dieser Zeitachse würdest du schätzen, sind wir aktuell? Ist das etwa vielleicht jetzt 50-50 oder ist China jetzt irgendwie 10% von der macht den Preis oder wie ist da diese Bewegung?
Das kann ich im Moment noch nicht sagen, wo wir genau stehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wo meiner Meinung nach die Minen verkaufen. Die Minen sind ein großer Marktteilnehmer. Die produzieren im Jahr 110 Millionen Unzen. Auf 220 Arbeitstage runtergerechnet ist es gut eine 500.000 Unzen, die irgendwo von den Minen rauskommt. Und ob die dann weiterhin mit den Londoner Banken zum Fixing das verkaufen oder irgendwann eben nach Shanghai gehen, das kann ich im Moment nicht beurteilen. Das wird sich herausstellen. Wenn das der Fall ist, wenn irgendwann mal die Minen auch in Shanghai dann den besseren Markt haben, und das wird über die Zeit wahrscheinlich passieren, dann sind wir weit fortgeschritten in diesem Prozess, dass Shanghai übernimmt. Ja.
Ein Teil des Goldvolumens, das gehandelt oder nachgefragt wird, ist das OTC-Volumen. Das war neben den Notenbankkäufen jetzt im ersten Quartal dieses Jahres, waren das die wichtigsten oder die Faktoren mit dem meisten Wachstum. Die Notenbankkäufen hatten ein Rekordquartal. Wer ist dieser OTC-Käufer? Was für eine Art von Käufe sind das?
Ja, das hat verschiedene Faktoren. OTC ist ja over the counter. Das ist ein Markt. Das wird auch zwischen zwei Geschäftspartnern abgeschlossen. Meistens ist eine Bank, die da tätig ist. Und diese OTC-Kontrakte sind nicht neu. Es ist einfach so, dass man sieht ja im Moment, trotz dem steigenden Goldpreis, sieht man Outflows in ETFs. Also die Gold-ETFs, die werden verkauft. Und ich glaube, die Investoren, die wollen physisches Gold. Und physisches Gold kriegen sie unter anderem mit diesen OTC-Kontrakten, weil das dann garantiert, dass physisch geliefert wird. Weil beim ETF wussten sie nicht mehr ganz genau, ob sie dann wirklich das Gold bekommen oder nicht. Oder? Weil ETFs sind zum Teil Papier, ist zum Teil Papiergold hinterlegt. Und daher habe ich schon das Gefühl, dass dieser Switch kommt schon länger.
Also es wäre jetzt gerade die nächste Frage, die ich dich fragen wollte. Eben, das war ein bisschen meine Theorie. Ist es möglich, dass die Outflows in den ETFs kamen ja vor allem aus Nordamerika und Europa. Asien hat leicht gekauft, irgendwie 10 Tonnen oder so. Aber in über 100 Tonnen gab es Outflows aus Nordamerika und Europa zusammen. Dass die Leute aufwachen und sagen, hey, nein, wir möchten es physisch. Das finde ich eine extrem spannende Theorie. Ist das Wären das die OTC-Käufer dann Großbanken, wären das kleinere Banken oder können das auch sehr vermögende Privatinvestoren sein?
Ich glaube, es sind hauptsächlich Investoren. Ja. Es sind vermögende Investoren, es sind zum Teil institutionelle Anleger, die sagen, wir wollen nicht mehr ETFs, weil ETFs ist uns für die Zeit, die jetzt kommt, ist uns zu unsicher, weil eben wir wissen nicht genau, ob wir das dann auch physisch halten. Weil mit ETFs, das ist ja so eine Sache, oder? Nehmen wir die Zürcher Kantonalbank ETFs. Also wenn die Schweizerische Nationalbank, die haben ja in den Anfang 2000 haben die ja Gold verkauft, haben die ja die Hälfte der Goldbestände verkauft. Aber wenn sie mal auf den Geschmack kommen, im Markt Gold zu kaufen, also dann ist wahrscheinlich das ZKB ETF ein gefundenes Fressen, um an viel Gold ranzukommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Befürchtung von gewissen Investoren, dass dann die Notenbank kommt und sagt, diese ETFs, was immer da als physisches Gold hinterlegt ist, das gelten wir jetzt ab mit Bargeld oder mit Fiatgeld. Und da hat man auf einen Schlag hat man viel physisches Gold. Und das ist die Befürchtung, dass eben mit ETFs auf einmal Paper Money gesettelt wird und nicht physisches Gold, ja.
Das wäre eigentlich eine Art Verstaatlichung. Aber, oder ein, je nachdem, man kann es dann schön formulieren und sagen, ja, ihr bekommt es dann vielleicht in Cash ausbezahlt oder wie würde das
konkret laufen? Ja, das ist natürlich Worst Case. Also, da hoffen wir natürlich nicht, dass das so kommt. Aber ich glaube, im ZKB-ETF, das kenne ich jetzt, das weiß ich. Ich meine, dass die Lieferung relativ kompliziert und mit Kosten verbunden. Oder? Das ist ja nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich habe jetzt ein paar ETFs und möchte ein paar Kilobarren dagegen. Also da wird dann schon noch was verrechnet. Und ich glaube, am Schluss, wenn die ZKB ist ja ein halbstaatlicher Betrieb, oder? Also wenn die sagen, es gibt jetzt Bargeld dagegen, dann glaube ich, hat man einen Investor, hat man nicht die Wahl, dann ist das eben dann so. Aber es ist, für, sagen wir es mal so, es ist Worst Case. Also es ist nicht, man geht nicht davon aus, dass es so kommt. Ja.
Ich habe kürzlich in einem Newsletter gelesen, dass es scheinbar mindestens ein ETF gibt, das ist ein Gerücht oder Sie sagen aus verlässlichen Quellen, aber es scheinbar gibt es mindestens ein ETF in den USA, der physisches Gold einlagert, theoretisch, und aber dieses physische Gold wiederum weiterverliehen hat, damit dann diese andere Partei damit Short-Position eingehen kann, was völlig crazy wäre eigentlich, weil wenn man physisches Gold bei der Bank einlagern möchte, kaufen möchte, dann erwartet man, dass es dort ist und vor allem, dass wenn man es kauft, dass dann der Effekt nicht am Schluss ist, dass der Preis noch gedrückt wird über Short-Verkäufe.
Ja, es ist ja auch ein bisschen die Geschichte der Notenbankbestände, oder? Wir wussten ja, die letzten 10, 15 Jahre wussten wir ja nicht genau, was mit den Notenbankbeständen, insbesondere von den Beständen, die die europäischen Banken in New York gelagert hatten. Da wussten wir nicht, ob es verliehen war und von Commercial Banks als Short-Position, also als Laie, in der Laie ausgeliehen wurde. Das weiß man nicht so genau. Es hat ja jetzt auch die letzten Monate und die letzten Jahre haben die Banken versucht, ihr Gold physisch in ihr eigenes Land umzusiedeln, oder? Also es wurde viel Gold zurückgerufen von den Deutschen, von Holländern. Aktuell sind gerade die Afrikaner dran, die ihr Gold zurückwollen, das sie irgendwo in New York gelagert haben, New York, London. Und das macht ja eigentlich auch Sinn und das macht natürlich jetzt in der Laie macht das natürlich dann, es fehlt dann irgendwo und wenn es dann irgendwo aus einem ETF-Pool verliehen werden kann, dann ist das vielleicht wirklich der Fall. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich wie bei den Notenbanken ist es auch bei den ETFs ist es nicht ganz richtig, wenn es so gehandhabt wird.
Wir haben jetzt ein paar Mal schon die Lager in New York und London erwähnt und diese Outflows. Wie steht es um die Lagerbestände in New York und in London aktuell?
Ja, wir wissen, dass zum Beispiel in der Comex, JP Morgan ist ein signifikanter Marktteilnehmer und ich habe immer wieder gelesen, dass JP Morgan seine eigenen Bestände, die er als Garantie hinterlegt hat für seine Future-Position, hat er die letzten Jahre reduziert. Also hat physisches Gold zurückgerufen und irgendwo wahrscheinlich sicher irgendwo in einen Tresor gelegt. Und bei der Chicago Warenbörse weggenommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der neue Trend. Man will wissen, wo denn genau das Gold ist, dass es eben nicht verleiht werden kann. Und ich hoffe, dass auch die Schweizerische Nationalbank das meiste Gold jetzt hier in der Schweiz hat, dass nicht mehr da in New York ein Teil davon ist. Weil das ist genau das Gold, das wahrscheinlich verliehen wurde. Also die Bestände gehen wahrscheinlich in der Tendenz runter. Ich habe zwar vom World Gold Council, die haben ja einen neuen Film, und da gibt es so eine Exkursion in den Tresor von der Bank of England, und da liegt, so wie ich gesehen habe, noch sehr viel Gold. Also gibt schon Gold, ja. Irgendwo muss es ja liegen.
Wie sieht denn das aus bei der Schweizerischen Nationalbank? Wie groß ist oder war oder ist der Anteil, der in Amerika gelagert wurde?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das tun sie auch nicht genau offenlegen. Soviel ich weiß, ist das vor dem Bundeshaus im Keller unten in Bern und ein Teil wahrscheinlich in Zürich gelagert. Ja. Also wir haben ja noch 1040 Tonnen, und ich kann nicht sagen, wie viel im Ausland ist und wie viel in der Schweiz.
Wir haben China schon angesprochen. Wie sieht es mit anderen Ländern in den Emerging Markets aus? Wieso ist es für diese ebenfalls aktuell interessant, Gold zu kaufen? Weshalb möchten sie weg, vielleicht auch vom US-Dollar?
Also es hat ja mit der Sanktionspolitik von Russland hat sehr viel verändert, oder? Viele Emerging Market, oder sagen wir mal Länder, die nicht so amerikafreundlich sind, die haben irgendwo Befürchtungen. Die haben jetzt über Jahre haben sie vielleicht Devisenreserven angehäuft in Treasury Bonds. Und im Falle von Russland hat man dann de facto alles, was irgendwo in westlichen Depots und so, hat man ja dann sanktioniert, respektive konfisziert. Oder?
Also vielleicht kannst du das noch kurz erklären, was bedeutet das Devisenanlegen in Treasury Bonds?
Ja, früher hatte man große Goldbestände im Verhältnis, als Reserven, und seit den 70er Jahren war das nicht mehr so attraktiv. Das heisst, die prozentuale Gewichtung der Goldbestände von den Reserven hat abgenommen, hat einerseits ein paar Goldbarren verkauft, irgendwo 90er Jahre, vor allem um die Jahrtausendwende, hat man Gold verkauft, unter anderem eben auch die Schweizerische Nationalbank. Und diese prozentuale Gewichtung wurde ersetzt durch, man hat sich gegenseitig Staatsobligationen gekauft. Und das waren vor allem halt, weil die Emerging Markets Handelsüberschüsse hatten, haben sie das in US Treasury Bonds dann angelegt. Ich glaube, der prominenteste ist im Ölgeschäft. Das ist die Saudis, die haben massiv Treasury Bonds gekauft. Das war so ein bisschen Deal zwischen Amerika und diesen Ländern. China ist eben auch so ein Fall. Die haben durch ihre Exporte nach Amerika haben sie sehr viel Geld einkassiert, und das haben sie dann in Treasury Bonds angelegt. Und jetzt ist natürlich das Risiko, oder? Wollen wir immer und ewig diese Treasury Bonds halten? Und jetzt hat man angefangen, diese Treasury Bonds teilweise wieder zurück in Gold zu switchen. Hat man Gold damit gekauft? Und ich glaube, das ist ein Prozess, der hat erst angefangen, der wird sich fortsetzen. Das ist der eine Trade. Und der andere, Emerging Markets wollen sicher auch Reserven, weil als Hedge gegen ihre Währung, also jetzt im Fall von der Türkei, die türkische Lire, die ist ja nicht per se stark. Also die hat jetzt über die letzten Jahrzehnte hat massiv an Wert verloren. Und für die Türkei war das natürlich super, wenn man große Goldbestände hat. Und die Türkei hat immer permanent, haben die gekauft. Ja, waren wirklich einer der größten Käufer im Markt. Aber die machen auch die andere Seite. Also wenn sie dann mal die Lire stützen wollen, dann verkaufen sie auch mal ein paar Tonnen.
Das ist auch schon ein bisschen angetönt, oder diese Anteile an Gold jetzt zu anderen Reserven, die eine Bank hat. Wie sieht das aktuell aus? Wie sind die Banken aktuell aufgestellt oder auch Nationalbanken im historischen Vergleich? Und wohin siehst du diesen Trend gehen?
Ja, die Goldallokation ist nach wie vor sehr, sehr klein. Ich hatte vor ein paar Wochen habe ich eine Präsentation gemacht zu diesem Thema, und ich habe mal die Investoren gefragt, oder, was sie denn halten, wie viel Goldanteile. Und in der Schweiz ist mit viel Rückenwind hält man irgendwo so 2-3% von der Portfolioallokation. Und ich glaube, generell ist es unter 1%. Also man hält viel lieber Aktien und Obligationen, oder? Und bei den Notenbanken ist es jetzt so, wenn wir die offiziellen Goldbestände nehmen, die sind bei 36.000 Tonnen. Inoffiziell sind sie wahrscheinlich noch viel höher. Wenn wir die bewerten mit $2,300 die Unze, dann ist die Allokation im Verhältnis zu den Devisenreserven, das ist immer, das IMF hat die im gleichen Pott, das Reserven sind Reserven.
Das also IMF ist?
Das, der Internationale Währungsfonds oder International Monetary Fund, der hat, macht Statistik über das, macht wahrscheinlich auch die BITS in Basel. Und die Statistik zeigt die Devisenreserven aus, die sind so im Umfang von etwa 12.000 Milliarden. Die Hälfte davon in Treasury Bonds, und da gibt es eben in dieser Quote sind auch noch die Goldbestände drin. Und wenn wir jetzt die Goldbestände aufrechnen, dann kommen wir irgendwie schon fast auf 20% Gold im Verhältnis zu den totalen Reserven. Das finde ich eine super Zahl, und das finde ich eigentlich auch, dass das der Normalbürger, der Anleger, sollte irgendwo so in dem Bereich Gold halten. Ja.
Das heißt, es ist eigentlich ein sehr großer Gap zwischen Nationalbanken und Privatanlegern, vielleicht Großbanken, der sich vielleicht schließt in die eine oder andere Richtung.
Definitiv. Also ich glaube nicht, dass die Notenbanken aktuell was verkaufen. Im Gegenteil. Also ich glaube eben, dass das kommt jetzt darauf an, wie sich die Welt weiterentwickelt. Aber ich gehe schon davon aus, dass eben auch der letzte Move da von 2000 auf 2050 auf 2400 und jetzt 2300, da waren auch private Investoren mit dabei. Da waren reiche Familien, die gesagt haben, jetzt müssen wir den Goldanteil erhöhen. Oder? Das waren nicht nur Notenbanken, die gekauft haben.
Wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, wir waren bei $2,400, sind jetzt zurück auf $2,300. Wie ist da ein bisschen deine Erwartung vielleicht für den Rest des Jahres?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ich habe eine sehr langfristige View. Ich glaube, Gold wird massiv höher gehen. Jetzt im 2024, was jetzt noch alles passieren wird, ist schwierig zu sagen. Es gibt so einen Aufwärtskanal. Ich glaube, Ende Jahr ist die obere Kante irgendwo bei 2450, 2500. Ich glaube nicht, dass wir da im Moment groß höher gehen, es sei denn, es passiert wirklich in diesen BRICS-Ländern, es passiert irgendwas mit einer neuen Währung. Dann wäre das natürlich ein Meilenstein. Aber da bin ich eigentlich recht vorsichtig, jetzt da direkt irgendwelche Zahlen von 5.000, 10.000 oder noch höher zu nennen. Das glaube ich nicht. Und das hat ja am Schluss mit Währungsabwertung zu tun, oder? Es ist ja nicht so, dass der Goldpreis eigentlich steigt. Es ist so, dass unser Papiergeld, unser Fiatgeld verliert permanent an Wert. Ich habe eine Statistik oder ich habe einen Chart in meiner Präsentation, Gold als stabile Größe gegen Papierwährungen, oder? Und da haben die Papierwährungen in den letzten 20, 23 Jahren haben massiv abgewertet. Der Yen als Beispiel, der hat 90% gegen Gold verloren. Und selbst der knochenfeste Schweizer Franken hat über 70% verloren.
Und langfristig, über die nächsten vielleicht 5 bis 10 Jahre, was erwartest du da?
Ja, ich glaube, dass dieser Wertzerfall der Papierwährung, der wird sich fortsetzen. Es ist die Schuldenproblematik ist frappant. Also es ist nicht die Schweiz, aber es ist, wenn wir Amerika schauen oder auch Japan wahrscheinlich als prominentestes Beispiel, das ist nicht sustainable, das ist nicht nachhaltig. Wir können nicht immer mehr Schulden machen als Land. Und das wird dann schlussendlich die Währung weiter runterbringen. Das ist am Schluss ist es die Kaufkraft, die weggeht. Man kann es auch Inflation nennen, oder? Es wird statistisch nicht so gezeigt, weil mit den hedonischen Modellen kann man die Inflation kleinreden, aber die Inflation ist wahrscheinlich viel höher. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Kaufkraftverlust. Und da muss Gold per se zusammen mit den Aktienmärkten, mit allen realen Werten, was steigen. Ja.
Liegt ein Großteil deines Vermögens als Zahlen in einem Computer auf einer Bank? Die BB Wertmetall AG bietet hierfür eine tolle Lösung an, damit du einen Teil deines Vermögens zu 100% physisch in deinem Namen sichern lagern kannst. Sie lagern dann Gold und Silber in hochreiner Form außerhalb des Bankensektors in einem Schweizer Hochsicherheitslager in Granulatform. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Es ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönliche Antwort gibt. Ich bin selbst seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service und auch den Preisen. Ihr kennt Werner vom Podcast. Ich vertraue ihm und bin deshalb super happy, dass sie den Podcast sponsoren. Schaut es euch an. Es ist wirklich eine tolle Sache. Ich brauche es selber. Wichtig natürlich, dass du dich vor einer Investition immer auch mit deinem Finanzberater absprichst.
Dieser Goldpreisanstieg jetzt auf die 2400 ist ja geschehen, wenn wir positive Realzinsen hatten. Ich habe mich da immer gefragt, auch ob eben du hast die hedonische Anpassung schon erklärt. Das bedeutet eigentlich einfach, dass die Inflation tiefer eingeschätzt wird, weil man sagt, ja gut, das Auto ist jetzt schon 30% teurer als noch vor 10 Jahren, aber es hat auch einen Bildschirm drin, also es bietet eigentlich mehr Wert und dass das so angepasst wird. Aber ich frage mich, ob, man sagt ja Gold, eigentlich eben, es war ja nicht ein gutes Umfeld für Gold, theoretisch, um zu steigen mit positiven Realzinsen, das ist eigentlich schlecht für Gold. Es hat das aber trotzdem getan. Könnte es einfach sein, weil der Markt irgendwie auch realisiert, dass vielleicht die Realzinsen gar nicht positiv sind, sondern dass die nahe bei Null sind, weil die Inflation eben nicht, wie jetzt in den USA, bei 3,5% ist, sondern vielleicht eher bei 5,5%, so in diesem Umfang, und der Markt das wie realisiert hat und deshalb auch diese Korrelation zwischen Realzinsen und Gold irgendwie verloren gegangen ist in den letzten Monaten.
Definitiv, ja. Wir hatten ja eine super negative Korrelation zwischen den Zinsen und dem Goldpreis. Und das ist, wie du sagst, seit Anfang Jahr ist es nicht mehr der Fall. Die Zinsen am langen Ende in Amerika sind von 3,75 auf 4,65 gestiegen und gleichzeitig ist der Goldpreis gestiegen. Das gibt es eigentlich so in der Form nicht, oder? Und wir vertreten schon seit Jahren, ja, seit ich eigentlich da dabei bin, vertrete ich das Argument, der richtige Treiber vom Goldpreis wird der Vertrauensverlust in die Regierungen sein, oder? Und ich glaube, das wird uns jetzt jeden Tag vor Augen geführt, was da draußen mit den Regierungen läuft. Das ist das Vertrauen von Anlegern, das Vertrauen von den Menschen geht irgendwo ein bisschen verloren, was Regierungen anbetrifft. Und am Schluss hat es eben mit den Schulden zu tun. Und ich glaube, die Befürchtung, dass eben die Schulden das Problem sind, zeigt sich jetzt in den letzten 2 Monaten, oder? Und ich glaube, selbst wenn die Fed jetzt die Zinsen senkt im Verlauf vom Jahr, ich glaube, das lange Ende wird nicht gross runterkommen. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass die Schuldenproblematik wird uns beschäftigen und das bröckelt und bröckelt und bröckelt. Und ich glaube, am Schluss wird es einen Run geben aufs Gold, ja. Weil das, oder vielleicht nicht nur aufs Gold, vielleicht auch auf private Unternehmen. Man will einfach reale Werte.
Wenn du jetzt in physisches Gold investierst, dann sagt man, okay, gut, wir haben diese gewisse Allokation, bei der man sagt, das ist eine Absicherung fürs Depot, das nimmt mir Risiko raus. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte mit physischem Gold, vielleicht Silber als Hebel aufs Gold sozusagen investieren, dann wie, wenn du einfach sagst, ja, der Goldpreis, der bewegt sich ziemlich genau mit der Inflation mit, dann ist das nicht per se ein besonders spannendes Investment, weil dann kann man einfach in irgendetwas investieren, das ja auch von der Inflation mit nach oben getragen wird, in Lebensmittel oder Benzin oder was auch immer. Aber dann gleichzeitig eben siehst du schon auch diesen Vertrauensverlust, der dann vielleicht zu gewissen Peaks führt, wo Wie kommt das für dich in das aktuelle Szenario mit rein? Sagst du, das ist etwas, das erwarte ich relativ bald. Ich kaufe also proaktiv mehr physisches Gold zu, sage ich mal, in einer spekulativen Absicht. Oder sagst du, nein, das kommt wahrscheinlich erst in 30 Jahren. Ich kaufe jetzt nicht mehr physisches Gold dazu.
Ja, ich glaube, physisches Gold als Bestand in einer Allokation ist mehr oder weniger ein Fixbestand. Ich glaube, da muss man nicht groß verändern, kann man ein bisschen was zukaufen. Ich glaube, der Trade oder das, wo man ein bisschen dazu kaufen kann, ist wahrscheinlich in den Minen, in den Goldproduzenten. Ich glaube, da würde ich was dazu kaufen, da würde ich definitiv in der Allokation was verändern, weil das haben die meisten Investoren sicher nicht, oder? Weil es ist auch viel zu klein. Der ganze Sektor ist viel zu klein im Verhältnis zu den globalen Aktienmärkten. Aber im Physischen, also ich für mich, ich habe zum Beispiel Münzen, oder? Münzen ist für mich, das ist so ein Grundbestand und das tue ich auch nicht handeln, das ist einfach vorhanden. Und ich glaube, es geht vielen so, wenn ich so höre, auch bei institutionellen und reichen Familien, die halten ihre Goldbarren und die werden eigentlich nicht bearbeitet. Also die Position wird jetzt nicht gekauft und verkauft und hin und her geschoben. Das ist einfach so ein Grundsockel, der da bleibt.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue mir vielleicht Trades an, bei der ich Aktien vielleicht 5-6 Jahre halten möchte, sagen wir bis ans Ende der Dekade. Wenn wir jetzt da keinen Spike haben im Goldpreis, sondern einfach einen Goldpreis, der langsam steigt mit der Inflation, dann sind Goldminen dann trotzdem für dich spannend, wenn auch die Inputkosten, also der Diesel für die Bagger, für die Traktoren, der steigt, steigen alle Kosten gleichzeitig, also verbessern sich die Margen ja dann nicht auf das physisch geförderte Gold. Wieso sind die Minen dann trotzdem interessant?
Ja, also der größte Kostenfaktor bei den Minen sind die Grades, der Goldgehalt oder im Gestein. Das ist der größte Kostenfaktor. Also wenn gute Grades sind tiefe Kosten, schlechte Grades sind hohe Kosten. Und es ist natürlich schon so, wenn wir die letzten 20 Jahre oder die letzten 30 Jahre anschauen, dann sind die Grades in der Tendenz gesunken, oder? Und zwar darum, weil man halt neue Projekte gebaut hat, die dann de facto tiefere Grades hatten. Das war vor allem in den Jahren 2010, 11, 12, wo der Goldpreis, sage jetzt mal, sehr stark gestiegen ist. Haben ja mal einen Ausflug gemacht auf 1900 und da wurden eigentlich sehr viele Projekte dann gebaut mit relativ tiefen Grades, die dann irgendwie kosten, die waren einfach zu hoch. Das hat sich dann irgendwo korrigiert und wir hatten jetzt wieder eine Inflationsphase in den Kosten die letzten 3-4 Jahre. Aber ich glaube, von der Produktion her, also Energie und Löhne, die steigen immer ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, die Löhne, das ist einfach ein Fakt. Aber wenn wir jetzt irgendwo 2% per annum Kostensteigerungen haben von den Inputkosten her, dann habe ich das Gefühl, das ist okay. Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis mehr als die 2% per annum steigt.
Okay, das bedeutet, dass du auch von einer Inflation über 2% ausgehst oder dass der Gold doch die erwarteten 2% Inflation irgendwann wieder einholt? Oder vielleicht allgemein gefragt, wie ist dein Bild, bevor wir jetzt nochmals auf die Aktien zurückkommen, wie ist dein Bild für die Inflation über die nächsten Jahre?
Ja, ich glaube, die Inflation, das ist, was wir vorhin gesagt haben, oder? Das hedonische Modell wird wahrscheinlich Inflation kleinreden, aber am Schluss wird es die Währungen sein, die de facto so ein bisschen der Argentinien-Effekt, wo dann eigentlich die Währung wirklich tiefer geht und die Inflation dann irgendwo im Bereich von 50% liegt. Ich glaube, das wird auf uns zukommen, aber nicht in naher Zukunft. Ich glaube eher, dass wir, wenn die US-Notenbank jetzt die Zinsen senkt, da warten ja alle sehnlichst darauf, dass es irgendwie im Verlauf der nächsten 12 Monate ein paar Mal die Zinsen gesenkt werden. Ich glaube, das wird dann der Trigger sein, wie wir das schon in 2020, 2021, da waren vielleicht noch ein bisschen andere Faktoren relevant, aber wir werden der nächste Schub für Rohstoff, der Rohstoffschub, wird viel, viel schneller kommen. Also es wird dann postwendend werden die Rohstoffpreise steigen. Ich denke auch, die Rohstoffpreise werden steigen, weil wir haben ja die größten Infrastrukturprogramme, die aufgelegt wurden von den Staaten. Oder? Und in die Rohstoffe wurde per se nicht mehr überdimensional investiert die letzten 10 Jahre. Man hat ja eher Dividenden bezahlt und das ganze ESG-Thema hat die Investitionen ein bisschen vernachlässigt und durch das gibt es wahrscheinlich dann eine Angebotslücke. Also es gibt nie eine Angebotslücke, aber die Preise werden dann einfach steigen. Und das, habe ich das Gefühl, wird ein recht großer Inflationsschub auslösen. Ja. Und das zu quantifizieren, ist es 5%, 10%, nehmen wir die 70er Jahre als Leitfaden. 70er Jahren ist, glaube ich, die Inflation irgendwo auf 15% gestiegen oder vielleicht sogar mal einen Monat auf 20%. Ich glaube, sowas könnte kommen, ja.
Jamie Dimon hat das ja kürzlich gesagt, also der CEO von JP Morgan, dass sie bereit seien auch für Zinsen von 8%, was viele Leute ein bisschen geschockt hat. Wenn wir jetzt von dem Szenario ausgehen, oder wenn du auch sagst, ja, es könnte auch über 10% gehen, dann gibt es wahrscheinlich dieses Jahr realistisch keine Zinssenkung mehr von der Fed und dann wäre das dann schlecht für Gold?
Ja gut, die Fed kann die Zinsen auf null runternehmen, das ist kein Problem, oder? Aber das heisst noch lange nicht, dass die Treasury Bonds dann am langen Ende, dass die Zinsen runterkommen, weil das ist ja dann irgendwo auch, das ist das, die Geschichte mit dem Vertrauen, oder? Wenn niemand mehr lange Bonds kaufen will, dann gehen die Renditen hoch, dann gehen die, also ich glaube, die Zinskurve wird in der Tendenz viel, viel steiler, ja. Und das wird sich dann zeigen. Ich glaube, das müssen wir gut beobachten, wenn Fed die Zinsen senkt, ob dann wirklich am langen Ende die Zinsen auch runterkommen, ob der Investitionsappetit der Investoren wirklich da ist, ob sie dann wirklich Treasury Bonds wieder kaufen. Aber wenn Jamie Dimon sagt, es wären 8, 9%, 10%, also wir wissen ja, Amerika überlebt 8, 9% Zinsen nicht. Also, und da gibt es andere Länder, die Japan überlebt wahrscheinlich 3% Zinsen nicht. Ja.
Wenn wir jetzt noch auf den Minensektor kommen, welcher Bereich der Minen, es gibt ja die ganz kleinen Minen, die noch die Gold suchen, noch nichts gefunden haben und eigentlich ein bisschen Geld verbrennen. Und dann gibt es die Großen, die produzieren, Newmont zum Beispiel, die jetzt ein gutes Ergebnis hatten. Wir kommen dann noch darauf zurück. Aber wo auf diesem Spektrum siehst du aktuell so ein bisschen das beste Chance-Risikoprofil?
Ich glaube, es ist das mittlere Segment hat wahrscheinlich die besten Chancen. Das mittlere Segment sind ja so Minen, die irgendwo 200.000 bis 500.000 Unzen im Jahr produzieren, die Ambition haben, irgendwo Richtung 1 Million zu kommen. Die haben irgendwo ein Wachstumsprofil. Die müssen entweder was dazu kaufen oder neue Minen entwickeln. Das hat zwar einen Kostenfaktor, aber das wird im Moment am besten von Investoren honoriert. Ich glaube, längerfristig bin ich eigentlich schon der Meinung, dass dann die Produzenten, die bestehende Minen haben, die werden am meisten produzieren, weil wenn wir schon von Inflation reden, dann ist der Replacement Value, eine neue Mine zu bauen, wird dann mit Kosten verbunden sein. Das sieht man die letzten 3, 4 Jahre, insbesondere in Ländern wie Australien. Da kostet einfach das Bauen kostet enorm viel mehr Geld. Also, man findet keine Handwerker mehr und entsprechend ist eine Mine extrem teuer geworden. Und ich glaube, dass der Umstand wird wahrscheinlich nicht weggehen. Sei es jetzt große, kleine, mittlere, jeder, der baut, wird wahrscheinlich in der Zukunft mehr für den Bau einer neuen Mine bezahlen müssen. Und ich glaube, im Endeffekt möchte ich eigentlich in dem Segment investiert sein, wo die Produktion steht. Und wir wissen ja, das Minenleben ist irgendwo zwischen 10 und 15 Jahren. Kann mit ein bisschen Sustaining Capex links, rechts, weiteren Investitionen kann es vielleicht nochmal 10, 15 Jahre verlängert werden. Das finde ich attraktiv, ja, sehr attraktiv.
Welche vielleicht 2, 3 Aktien gibt es in diesem Bereich, die du aktuell spannend findest oder selber im Fund hältst?
Ja, da gibt's einige. Die eine, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist Equinox. Es geht ja eigentlich gerade darum, wenn das Spannendste im Moment ist wahrscheinlich die jetzt im 2024 eine Mine in Produktion bringen. Das heißt, die haben irgendwo Entscheidungen getroffen im 2020. Wir bauen, und das dauert normalerweise, bis man mal eine Bewilligung hat und dann bis der Bau fertig ist, dauert das irgendwie so 2 bis 3 Jahre. Und da wurden die Entscheidungen getroffen. Und Equinox hat jetzt eine relativ große Mine. Es wird die zweitgrößte Mine in Kanada, die heißt Greenstone. Und die wird dieses Jahr in Produktion gehen. Und das wird das Produktionsprofil der Firma massiv nach oben bringen. Und ich glaube, da waren jetzt noch ein paar Finanzierungen nötig, weil sie haben noch einen Joint-Venture-Anteil zurückgekauft. Aber das sind für mich schon Werte, die eigentlich großes Potenzial haben. Da gibt es noch 2, 3 andere, übrigens die großen Firmen, die haben zum Teil auch Projekte. Goldfields hat ein Projekt, das in Produktion kommt, ein großes Projekt in Chile. Die sind nicht untätig, also von daher ist es eigentlich... Ist es die, die eigentlich Minen gebaut haben die letzten paar Jahre, die jetzt in Produktion kommen, das sind für mich eigentlich die, die am meisten Leverage nach oben haben. Ja.
Gibt es da eine Aktie, bei der du sagst, die ist speziell jetzt unterbewertet in dem Sektor? Oder wie sehen da die Bewertungen aktuell aus?
Ja, es sind vor allem die kleineren Werte, die irgendwo in einer Risikozone sind, also in einem Land, das vielleicht geopolitisch ein bisschen risikoreich ist, die sind sicher günstig. Die sind sehr günstig sogar. Die haben Bewertungen unter 10-mal Price Earnings. Das hat immer einen Grund, warum eine Aktie so handelt. Aber ich glaube, das wird sich irgendwo im Verlauf der nächsten Quartale, wird sich das vielleicht ein bisschen materialisieren. Wir haben das jetzt auch gesehen. Es gibt Aktien, die haben dieses Jahr bereits 100% zugelegt. Das sind genauso Kandidaten, die eben ein sogenanntes Repricing, wo man jetzt ein bisschen realistischer hinschaut, dass es eben vielleicht nicht alles schlecht ist.
Welche Minen denkst du, dass sie... Jetzt angenommen, wir haben weiterhin einen Goldpreis zwischen 2.300 bis 2.500 Dollar in diesem Jahr. Welche Minen werden am ehesten vielleicht ihre Dividenden auf ein attraktives Niveau erhöhen?
Ja, es werden die Großen sein. Oder? Wenn ich mein Portfolio anschaue, das sind ja hauptsächlich Produzenten, sind rund gut die Hälfte der Firmen bezahlen Dividenden und die Dividendenrendite von diesen liegt irgendwo bei 3% Durchschnitt. Und also die werden in der Tendenz wahrscheinlich die Dividenden noch erhöhen. Ich habe zwar fast lieber einen Aktienrückkauf als Investor, weil an der Dividende verliere ich gewisse Steuern, die ich nicht zurückfordern kann. Also für mich ist eigentlich ein Aktienrückkauf ist vorteilhafter als die Dividende. Und da gehe ich davon aus, dass mit diesem Goldpreis alle Großen, weil eben auch vor allem jetzt gerade die Top 10 da haben zum Teil schlecht performt in der Phase, die werden wahrscheinlich ein Aktienrückkauf oder in die Richtung wird was kommen, definitiv. Also es sind die Dividenden zahlen können oder die irgendwo noch Schulden haben, die werden tendenziell eher Schulden zurückzahlen.
Wie ist Barrick Gold im Moment aufgestellt?
Ja, Barrick ist wahrscheinlich das globalste Unternehmen, oder? Das ist ja ein Zusammenschluss mit der alten Barrick und Randgold. Und Randgold hat ja de facto Barrick übernommen. Das Management von Randgold unter der Führung von Mark Bristow hat das 2018, soviel ich es im Kopf habe, wurde das gemerged. Und für mich ein Top-Manager, der hat eine Strategie, der hat einen Plan, der hat immer einen 10-Jahres-Ausblick. Das Problem aktuell, das Barrick hat oder das Investoren als Problem erachten, ist, dass Barrick eben im internationalen Gewässer ist, zum Teil in Risikogebieten. Oder? Sie wollen in Pakistan viel Geld investieren. Das ist ein Land, wo man gewisse Zweifel hat. Barrick hat in Mali eine große Mine, das ist auch so ein Kriterium im Moment. Mali ist im Moment in den Schlagzeilen auf der negativen Seite. Und da kommt eigentlich Barrick nicht so richtig auf Touren, oder? Aber ich glaube, Barrick hat einen Erfolgsausweis, hat zum Beispiel mit Newmont zusammen die ganzen Nevada Assets konsolidiert, in eine Firma gesteckt, ein Joint Venture gemacht daraus. Und das funktioniert super, oder? Also das verdient, Barrick ist ein Powerhouse. Ich glaube, Barrick hat es ein bisschen verpasst, irgendwelche Assets sich anzulachen, oder? Man hätte vielleicht die letzten paar Jahre, hätte man vielleicht die eine oder andere Übernahme tätigen sollen. Newmont als Beispiel hat sich zusammengeschlossen mit Newcrest. War eine Riesentransaktion, kann man jetzt sagen, ist gut oder schlecht, aber zumindest hat Newmont was gemacht. Und Barrick ist irgendwo so ein bisschen im luftleeren Raum, aber wenn ich mit dem CEO rede, mit Mark Bristow, ich glaube, der hat schon einen Plan, er möchte einfach immer billig, günstig was kaufen und das ist im Moment nicht möglich.
Und Newmont hatte jetzt ein sehr gutes Ergebnis, der Aktienpreis ging, glaube ich, an einem Tag um 10% nach oben. Wie findest du, wie siehst du ihr Businessmodell oder die Gesundheit der Firma?
Ja, Newmont hat Newcrest gekauft und hat sich viel Zukunft gesichert und der ist jetzt in der Position von Stärke, also es wird, ja, sagen wir mal, die die Non-Core Assets, wie man so schön sagt, die werden jetzt veräußert, die sind zum Verkauf und man hat sich einen Katalog zusammengestellt, was man behalten will und was zum Verkauf steht. Und das ist sicher aus Stärke. Der Newmont-Aktienkurs hat gelitten die letzten 12 Monate durch diese Newcrest-Integration. Und zwar geht es mit Gewichtungen zu tun. Wenn man das größte ETF, das GDX, GDX Gold Miners ETF nimmt, dann hat Newmont-Newcrest zusammen eine Gewichtung von 12% aktuell. Und das ist halt für viele Portfolio-Manager ist eine Portfoliogröße von über 10% ist nicht enorm, also das macht eigentlich niemand. Und das war vor dem Merger noch extremer. Newcrest hatte, glaube ich, irgendwie 5,5% im GDX. Und Newmont war schon immer irgendwo zwischen 9 und 10. Und das hat sich jetzt ein bisschen ajustiert. Also da wurden viele Aktien zwangsverkauft, weil die Gewichtung zu hoch war. Und ich glaube, das ist jetzt konsolidiert. Newmont hat durchaus Chance, meines Erachtens jetzt nach oben durchzustarten. Ja.
Wenn du ein Portfolio aufbauen müsstest, ein super konsolidiertes, du nur, sagen wir, 2 Large und 2 Mid-Caps halten könntest, was würdest du, sagen wir, für dein persönliches Portfolio, wie würdest du das
konstruieren? Das ist sehr, sehr schwierig und das ist wie, wir haben ja in unserem Fonds haben wir Vermögensverwalter, die da auch investieren und da kommen sie immer noch, die haben irgendwo unseren Fonds als Investment und meistens haben sie dann noch 1-2 Einzelengagement und das geht dann meistens schief. Es ist sehr, sehr schwierig, eine einzelne Aktie rauszupicken. Ich würde wahrscheinlich nie nur ein so konzentriertes Portfolio bilden, weil ich glaube, die Breite macht es aus. Es ist jetzt ein Sektor, wo man wirklich diversifizieren muss. Es macht wirklich keinen Sinn, hier nur 1-2 Aktien zu kaufen. Es kann sein, dass man irgendwo verliebt ist in irgendeine Aktie, wo die Gold sucht und man absolut überzeugt ist, dass die was finden, sich die Aktie dann verdoppelt und dann nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt. Aber das ist reine Spekulation. Also ich kann das nicht empfehlen und ich würde auch nicht eine solches 2-Titel-Portfolio zusammenstellen.
Wenn du jetzt aber sagen müsstest, umgekehrt, welchen Titel würdest du sicher nicht mit reinnehmen? Gibt es da etwas oder einen Titel, der immer noch gut gehandelt wird, aber eigentlich in deinen Augen überbewertet ist oder schlechte Aussichten hat?
Ja, ich glaube, es gibt einen Bereich, du hast vorhin ganz kurz erwähnt, der kleine Bruder vom Gold, Silber, oder? Es gibt ja reine Silberaktien, gibt es ja nicht mehr. Die meisten sogenannten Silberfirmen haben sich in das Gold diversifiziert. Aber das Silbergeschäft ist definitiv schwierig und da gibt es wirklich jetzt Firmen in diesem Segment, die waren immer irgendwo silbertreu, haben Silber produziert und Silber ist so ein schwieriges Geschäft. Die haben eigentlich nie Geld verdient. Oder wenn ich jetzt durch die Statistik durchgehe und sehe, dass eine Firma über die letzten 20, 30 Quartale einfach nichts verdient hat, dann muss ich sagen, die werden wahrscheinlich auch die nächsten 20 Quartale nichts verdienen. Es sei denn, der Silberpreis geht auf $100 und Gold auf 10.000, dann werden vielleicht auch die was verdienen, aber ich möchte sie trotzdem nicht im Portfolio. Also ich kann einen Titel nennen.
Ja, was wäre das?
Genau. Zum Beispiel First Majestic, eine sehr schwierige Position, hat aus Gründen, die ich nicht kenne, immer noch eine hohe Gewichtung in GDX und in gewissen ETFs. Aber das ist eine Firma, die verdient wirklich nie Geld. Die verdient nie Geld, hat jetzt auch in den letzten 8 Wochen hat sie sich bewegt nach oben, oder? Und ich glaube, es ist reine Spekulation von Retail-Investoren und ein paar Spieler, die Aktie moven, aber da muss man schnell sein und die vielleicht mal zwischendurch wieder zu verkaufen. Ja. Das ist nicht nur die, es sind einfach in diesem Segment alles, was irgendwo mit Silber belastet ist, habe ich das Gefühl, hat im Moment immer noch schlechte Karten. Aber das kann sich wenden, ja. Wenn der Goldpreis wenn der Silberpreis Richtung $50 steigen würde, dann ist die Kategorie, die sich dann auch nach oben bewegt. Aber bis jetzt fundamental, no way.
Welches sind die vielleicht gibt oder welche Midcaps haben aktuell das attraktivste Kosten-Gewinn-Verhältnis?
Ja, die Frage ist ja immer, oder? Kaufen wir eine Mine, die hohe Kosten hat und hat einen hohen Leverage, oder kaufen wir eine Mine, die tiefe Kosten hat, gute Profitabilität hat, aber dann halt einen kleineren Hebeleffekt nach oben hat, oder? Und ich glaube, der ganze Gürtel rund um Westafrika, das sind sehr, sehr viele Minen, sehr viele Unternehmen sind da tätig, auch die Großen sind da tätig. Und Westafrika ist wahrscheinlich die profitabelste Region auf der Welt, weil da sind die Grades noch anständig. Und da gibt es Firmen, die haben Kosten, All-in-Sustaining-Kosten unter $1,000. Also die verdienen eine wunderbare Marge, aber die performen nicht, oder? Und ich glaube eben im Moment ist die Frage, oder? Wie ist die Goldpreiseinschätzung? Wenn wir glauben, dass der Goldpreis weiter nach oben geht, dann möchte ich wahrscheinlich in der Tendenz eher eine Aktie, die eher höhere Kosten hat, weil die mir einen höheren Hebel hat. Und da ist eben die Equinox, habe ich erwähnt, die haben Kosten irgendwo um die 1800, 1850, also $1,850 und jetzt mit dem neuen Greenstone-Projekt werden die Kosten runterkommen, weil das ist sind höhere Grades drin. Es wird der Mix von den Minen, die sie haben, wird die Kosten runterbringen. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Das heißt, ich habe einen positiven Effekt auf der Kostenseite plus den, dass wahrscheinlich, wenn der Goldpreis weiter steigt, haben wir eine sehr schöne Margenexpansion.
Wenn die westafrikanischen Minen eine Marge von ja, irgendwie um die 50% oder sogar noch besser haben aktuell, weshalb lag die Performance? Hat das damit zu tun, dass in den Orten, wo die sind, es aktive Konflikte gibt oder dass man befürchtet, dass es entweder aktive Konflikte gibt oder Verstaatlichungen etc.?
Ja, es gibt zwei Regionen, die wahrscheinlich ein größeres Risiko bergen. Eins ist Mali, die andere ist Burkina Faso. Wobei Burkina Faso, wird mir erzählt, ist alles ruhig. Es hat einfach die Sicherheit hat sich ein bisschen verändert, ist neu unter russischer Sicherheit und nicht mehr französischer Sicherheit und eigentlich das Gleiche in Mali. Und es ist natürlich als westliche Firma ist jetzt halt die Frage, oder? Wird man nach Hause geschickt oder darf man da weiter produzieren? Es wird sich zeichnen. Also ich glaube, am Schluss werden die Abgaben erhöht. Also man muss dann mehr im Land lassen. Da wird verhandelt. Ich glaube, in Burkina ist es relativ stabil im Moment, aber ja, es hat sicher ein Risiko dahinter. Und es ist übrigens nicht so, es gibt auch Aktien, die haben die letzten 12 Monate haben sich verdoppelt in dieser Region. Also kleinere Werte, die irgendwo unter ihrem Wert geschlagen wurden, da hatten schon ein paar Investoren gemerkt, dass die zu günstig sind. Denn da Galiano Gold, die sind in Ghana zu Hause. Galiano war ein Joint-Venture-Projekt mit Goldfields und die konnten irgendwie kurz vor Weihnachten konnten sie den Anteil von Goldfields dann zurückkaufen zu einem sehr attraktiven Preis und der Aktienkurs hat sich seither mehr als verdoppelt. Ja.
Kannst du das Businessmodell ganz kurz von Gold Royalty und Streaming-Firmen erklären und danach vielleicht, ob das für dich ein spannender Sektor ist?
Die Zinsen sind ja aktuell recht hoch oder waren für die Minenindustrie waren die Zinsen eigentlich immer hoch, oder? Wir haben uns das vielleicht vorgemacht, aber die Minen haben immer einen viel höheren Zins bezahlt, um Fremdkapital aufzunehmen. Und um eine Mine zu bauen, braucht es viel Geld und das ist immer so ein, will man alles Eigenkapital aufnehmen oder will man Fremdkapital inkludieren? Und wenn man eine Mine baut, nehmen wir jetzt mal, es kostet irgendwie 300-400 Millionen. Das tut einer kleinen Firma, ist das schwierig, das alles als Eigenkapital aufzunehmen, es sei denn, es gibt irgendwo einen Sponsor, es gibt einen starken Aktionär, der willig ist, das zu bezahlen. Also hat man zwei Optionen. Entweder nimmt man ein Bankdarlehen auf, dann geht zur Bank und fragt, wo ist der Zinssatz und der liegt dann eben nur für so eine kleinere Mine irgendwo im Bereich von 10%. Und das fängt man an zu rechnen, ob das Sinn macht. Und da gibt es die zweite Möglichkeit, das sind die sogenannten Royalty Companies, die einen Stream offerieren. Das heißt, sie bezahlen eigentlich einen Kredit, sie schießen das Geld vor Und die Royalty, die nimmt dann nicht, die kriegt dann nicht das zurückbezahlt mit Zinsen und Rückzahlung, sondern die bekommen dann Unzen Gold als Lieferung. Und das ist ein faires Geschäft, das wird, das ist relativ günstig, aber die Royalties oder der Stream ist dann auf die Lebenszeit meistens auf den IMES, kann man vertraglich machen, wie man will, aber es geht dann eigentlich auf das Minenleben. Und wenn die Firma dann auf dem gleichen Grundstück noch mehr Gold findet, dann hat, ist es eigentlich das Upside von dieser Royalty-Firma. Also es ist meistens vor allem da, wo man vermutet, dass noch viel mehr Gold da ist, sind dann auch die Konditionen für so einen Stream, für so einen Kredit eigentlich recht günstig.
Ist es für dich ein spannender Sektor aktuell, um darin zu investieren?
Ja, aktuell vielleicht nicht ganz so. Aktuell würde ich die wahrscheinlich eher nicht bevorzugen, weil die sind in einem Umfeld, wo der Goldpreis stark steigt, sind sie eigentlich nicht so attraktiv, weil sie sind relativ teuer. Sie haben hohe Bewertungen, aber es ist ein traumhaftes Businessmodell. Also wenn ich wahrscheinlich noch mal anfangen könnte in meiner Karriere, würde ich versuchen, irgendwo in dieses Geschäft reinzukommen, weil es ist Wachstum ohne Ende und kommt jedes Jahr ein bisschen mehr Cashflow rein.
Und der Wachstum, was bedeutet das für den Aktionär? Bedeutet das einfach steigende Aktienpreise oder bedeutet das auch irgendwann gute Dividenden? Du hattest vorhin gesagt, im Schnitt Dividenden irgendwo bei 3% bei den Streaming-Firmen. Wie sieht das dort aus?
Ja, die Royalties haben ja mehr oder weniger keine Kosten. Oder? Die bezahlen normalerweise ist es irgendwo $400 pro Unze Gold, die sie bezahlen. Das sind so einen Anteil an die Fixkosten. Wird vereinbart, vertraglich. Es kann auch sein, dass es ein Prozentsatz zum Goldpreis ist. Gibt es auch diese Modelle. Und ich glaube, es ist sehr attraktiv, oder? Die Firma hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt sie den Cash, den sie einnimmt, an die Aktionäre zurück in Form von Dividende, oder sie findet irgendwo da draußen im Markt ein neues Projekt, wo sie reinvestieren kann, den Cash wieder investieren kann. Und das ist immer so ein bisschen eine Preisfrage, oder? Die Royalty will möglichst zu einer hohen Rendite anlegen und die Firma, die das Geld sucht, die will möglichst wenig bezahlen, oder? Und das wird halt dann länger verhandelt. Das ist dann Phasen, wo, sagen wir mal, der Goldpreis nicht so gut ist und wo das Sentiment sehr negativ ist, sind eigentlich sehr gute Investitionsphasen für die Royalty-Firmen, weil das ist da, wo die Firmen Geld benötigen, das sie irgendwo bekommen. Und Phasen, wenn es dann so wie jetzt, ist es wahrscheinlich einfacher für Firmen, irgendwo Geld aufzutreiben, ist es eigentlich nicht so spannend für die Royalty-Firmen. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt der Goldpreis hier bleibt oder es eher steigt, werden die Royalty-Firmen in der Tendenz wahrscheinlich die Dividenden erhöhen und mehr an die Aktionäre zurückbezahlen.
Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich ein Portfolio in dem Sektor aufbauen, hat vielleicht schon einen gewissen Anteil oder ist noch gar nicht investiert. Wie spannend findest du es, jetzt aktuell zu investieren? Oder sagst du, nein, lieber vielleicht eher eine kleine Tranche im Moment und den Sommer noch abwarten, weil wir jetzt diesen Spike hatten auf die 2400 und wir vielleicht nochmals die 2000er oder 2150 Marke testen? Hast du da irgendwo ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich nochmals dazu kaufen oder würde ich?
Ja, also müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Gold oder Goldminen. Also ich finde die Goldminen, also der Goldminensektor ist viel zu wenig gestiegen. Der hat sich jetzt zwar von den Tiefskursen Ende Februar hat er sich massiv erholt, aber wenn wir jetzt das gegenüber Jahresanfang anschauen, dann kann es eigentlich nicht sein, dass die Goldminen in etwa gleich performt haben wie der Goldpreis selbst. Das heißt, wir haben hier noch ein enormes Potenzial, selbst wenn der Goldpreis sich nicht nach oben bewegt. Also selbst bei einem Goldpreis, der jetzt hier stehen bleibt bis Ende Jahr, bin ich der Meinung, dass die Goldminen nochmal irgendwo um die Bereich 25-30% nach oben gehen müssten. Also das ist so die logische Konsequenz, ja. Weil wir haben ja einen Hebeleffekt. Also es ist ja eigentlich, die müssten im Bereich von 1,5, 2-mal, früher waren es fast 3-mal zum Goldpreis gestiegen. Heute sind wir ein bisschen konservativer, würde ich mal sagen, so 1,5 bis 2-mal zum Goldpreis müssten die Minen steigen.
Den Hebeleffekt gibt es an beide Seiten. Also wenn es dann auf der Preis wieder runtergeht und eben wenn deshalb hier vielleicht ja meine Frage oder wie Wie wahrscheinlich siehst du das Szenario, dass wir diesen Breakout jetzt beim Gold nochmals zurückgehen, diesen nochmal testen und dann würde das wahrscheinlich konkret auch für die Aktien nochmals einen Rücksetzer über ein paar Monate bedeuten?
Würde ich als gute Kaufchancen erachten, weil ich denke eben, die Minen sind definitiv zu günstig. Das wird sich über die nächsten Quartale wird sich zeigen. Das erste Quartal war übrigens der Goldpreis bei 2074, so ich es im Kopf habe. Also selbst wenn jetzt der Goldpreis $100 runterkommt oder sogar $150 runterkommt, werden die nächsten Quartale immer noch höher sein als das erste Quartal. Also es wird in der Tendenz bessere Resultate generieren. Und ich verstehe, der Hebel geht in beide Richtungen, aber das stimmt im Moment einfach nicht. Also die Goldminen sind in der Tendenz viel, viel zu günstig. Ja.
Bernhard, ein tolles Schlusswort. Danke dir viel, vielmals. Wie können wir noch mehr von dir lernen, auf beispielsweise die Seraphim Asset Management Webseite oder wenn sich jetzt jemand noch weiter interessiert für deine Arbeit?
Ja, ich habe ein Gold Paper habe ich geschrieben, haben wir auch veröffentlicht. Das ist, können wir jedem zur Verfügung stellen. Es steht, glaube ich, auch auf unserer Homepage. Es sind so 20 Seiten, wo ich ein bisschen aufzeige, was das Goldgeschäft überhaupt beinhaltet. Das kann man runterladen auf der Homepage und sonst, stelle mich gerne zur Verfügung für Fragen, wenn die vorhanden sind.
Die Homepage ist seraphim-am.com, ist das
korrekt,
richtig?
Korrekt, ja, genau.
Bernhard, danke dir vielmals und alles Gute.
Danke vielmals, Noah, danke.